In der Rechtsprechung ging es etwa darum, ob geschützt ist, das Recht, Tauben im Park zu füttern oder im Wald zu reiten.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Grundgesetz-Podcasts in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich bin nicht alleine. Bei mir ist Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
Hallo.
Ich habe es eben schon gesagt, das ist heute unsere zweite Folge von genau 100 Episoden. Hören kann man die übrigens überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Einfach Grundgesetz-Podcast ins Suchfeld eingeben und dann findet ihr dort direkt auch alle verfügbaren Folgen. Aber was wollen wir in den 100 Folgen eigentlich machen? Wir wollen uns einmal genauer mit dem Grundgesetz beschäftigen. Wir wollen die Artikel mal genauer unter die Lupe nehmen. Und Grund dafür ist ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Und deswegen schauen Hai und ich gemeinsam mit zahlreichen Gästen, zum Beispiel Katharina Barley oder Philipp Amthor, auf insgesamt 146 Artikel, die unser Leben mal mehr, mal weniger prägen. Wir wollen wissen, was steht da eigentlich drin in diesem Werk und was bedeutet das für uns auch im Alltag? All diese Fragen werden wir hier beantworten, Artikel für Artikel. Und heute wollen wir uns mit dem zweiten Artikel des Grundgesetzes, den persönlichen Freiheitsrechten, befassen. Zuerst aber blicken wir nochmal zurück. In der letzten Folge, der ersten Folge dieses Podcasts, haben wir über Artikel 1 des Grundgesetzes gesprochen. Hajo, sag doch nochmal schnell, was steht da nochmal drin?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist so wie fast jeder erste Satz von irgendwas, den kennen wir alle noch auswendig. Danach wird es schon dünne.
Genau, und wir haben darüber gesprochen, was Würde eigentlich bedeutet. Das juristisch zu erfassen ist wirklich unfassbar kompliziert, wie wir festgestellt haben. Es handelt sich ja fast schon um einen philosophischen Begriff, wie du es auch genannt hast. Und tatsächlich ist die Würde auch schwierig juristisch fassbar. Und Christoph Möllers, mit dem haben wir in der letzten Folge gesprochen darüber, der beschreibt das Ganze so.
Lange Zeit wurde vertreten zu sagen, die Würde des Menschen ist eigentlich eine Sache, die wir gar nicht unbedingt positiv definieren können, sondern die wir eigentlich erst wirklich erkennen, wenn sie verletzt ist. Und dann hat man so ein paar grundlegende Verletzungen sich vorgestellt, etwa, dass jemand gefoltert wird, dass jemand in anderer Art und Weise misshandelt wird, dass jemand entwürdigt wird auf eine bestimmte Art. Also es gibt so eine Intuition, dass es eine bestimmte Form von Behandlung gibt, die Menschen auf etwas reduziert, was weniger ist als ein Mensch. Im Grunde auf eine rein körperliche Existenz, auf irgendeine Form von vorvernünftigen Wesen. Und dann hat man sagen, aus dieser Grundintuition, die auch natürlich viel mit der Erfahrung des Kriegs und des Nationalsozialismus zu tun hat, im Grunde diese Formel geprägt. Und dann hat sich deren Bedeutung sagen, im Laufe der Zeit immer weiter ausgeweitet. Und wir führen bis heute eigentlich eine große Diskussion darüber, was sie bedeutet.
Wir wollen aber nicht nur über Vergangene sprechen. Widmen wir uns also dem Thema unserer heutigen Folge, Artikel 2 oder auch den persönlichen Freiheitsrechten. Was genau da steht, das hören wir uns jetzt am besten erstmal an.
Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Das ist jetzt nur ein Satz, der wirft aber gleich mehrere Fragen auf, wie ich finde. Und weil wir die Fragen alleine vermutlich beide nicht sonderlich gut beantworten könnten, habe ich uns Hilfe ins Boot geholt. Wie in jeder Folge dieses Podcasts haben wir auch dieses Mal Unterstützung von einem Verfassungsjuristen oder einer Verfassungsjuristin. Denn wenn jemand was über das Grundgesetz weiß, dann ja wohl die. Und in dieser Folge dabei Joachim Wieland.
Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
Bevor wir aber Herrn Wieland zu Rate ziehen, was stellst du dir denn unter diesem Absatz vor? Sticht dir da irgendwas direkt ins Auge?
Wir sind wieder auf philosophischem Terrain. Die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Da sind schon ganz viele, ich sag mal zumindest breit zu interpretierende Begriffe drin. Freie Entfaltung heißt das, ich kann tun und lassen, was ich will. Ganz praktisch kann ich morgens um 3:30 meine Lieblingstechno-Platte von Westbam nochmal so richtig ordentlich aufdrehen, weil das dringend für meine freie Entfaltung nötig ist. Nö, wenn du unter oder neben mir wohnst, dann wäre deine freie Entfaltung am nächsten Morgen, weil du um 5:30 aufstehen musst, natürlich eingeschränkt.
Dazu muss man auch sagen, ich schlafe um 3:30 auch sehr gerne.
Es gibt so Menschen.
Es gibt so Menschen, so. Genau.
Das heißt, meine freie Entfaltung endet da, wo deine freie Entfaltung eingeschränkt ist. Das heißt, es ist eine relative Freiheit und auch ein relatives Entfalten. Wir sehen schon hier, schwierig. Und dann ist es Persönlichkeit. Also Persönlichkeit und Würde ist ja nicht so ganz weit auseinander. Wie viel meiner Persönlichkeit und welche Seiten und was ist, wenn meine Persönlichkeit irgendwelche düsteren Ecken hat oder sowas. Auch hier wieder so ein Grundrechtsartikel, den ich als philosophischen Auftrag begreife, den die Verfassungsrichter dann aber in der alltäglichen Ausbuchstabierung übersetzen müssen auf die jeweilige Situation. Okay, hier haben wir schon die Einschränkung, die Rechte anderer nicht verletzt und gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Oha, oder das Sittengesetz. Was ist das denn überhaupt für ein Sittengesetz? Rabea, das ist dein Ressort, da kenne ich mich nicht mit aus.
Ich habe das vorbereitet. Ich möchte aber erst noch
zum
kurz.
Glück.
Ich möchte aber erst noch kurz auf die persönlichen Freiheitsrechte zurückkommen, über die wir ja eben am Anfang gesprochen haben. Und zwar auch hier, ich finde, dass das wieder so ein unendlich ausgefranster Begriff, ohne das wirklich fassen zu können. Und nicht nur hier, wenn wir uns darüber unterhalten, sondern natürlich auch, wir reden hier über das Grundgesetz im juristischen Sinne. Und deswegen habe ich mal Joachim Wieland gefragt, was denn eigentlich juristisch unter der freien Entfaltung zu verstehen ist.
Er kommt bestimmt mit Religion.
Das ist ein Grundrecht darauf, wie man früher mal gesagt hat, dass jeder alles tun und lassen darf, was er will. Das klang nur für eine Verfassung etwas zu banal und darum hat man das als Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit umbenannt. Dazu gehört jegliches Handeln. In der Rechtsprechung ging es etwa darum, ob geschützt ist, das Recht, Tauben im Park zu füttern oder im Wald zu reiten. Auch die Rechtschreibreform ist darunter erörtert worden, also ob man das Recht hat, so zu schreiben, wie man es selber für richtig hält. Das sind alles Ausprägungen der sogenannten allgemeinen Handlungsfreiheit, die der Gesetzgeber allerdings auch beschränken darf.
Würdest du zum Taubenfüttern bis zum Verfassungsgericht klagen?
Nein, das sind wahrscheinlich pensionierte Lehrer, die einfach Zeit und genügend Willen für sowas haben.
Ich finde es aber trotzdem gut, weil das zeigt ja auch, wie vielfältig diese persönlichen Freiheitsrechte total auch genutzt werden können.
Ich würde es total situativ sehen. Es gibt gute Tauben und schlechte Tauben. Ich sag mal, frei lebende irgendwo draußen im Wald und so, die würde ich gerne füttern. Die hier die Städte zu pflastern jetzt nicht so. Mir fiel zum Beispiel der Fall aus dem Jahre 2017 ein, der mich extrem beschämt hat, weil er so unfassbar viel Medienecho auf sich gezogen hat. Da wurde, ich weiß gar nicht mehr vor welchem Gericht, verhandelt, ob sich eine Frau, die zum Exhibitionismus neigt, man kann sagen, freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf einem Autobahnparkplatz nicht nackt, aber leicht bekleidet zeigen und darum tanzen darf. Da fühlte sich, glaube ich, ein Polizist, der sie bei einer Zivilkontrolle da irgendwie erwischt hat, fühlte sich in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt durch diese kurze Vorführung, wo ich immer denke, hey, dreh dich um, guck woanders hin, ist das Thema auch schon erledigt. Auch das wurde vor Gericht verhandelt, darf sich eine Frau ausziehen. Männer dürfen das, was ich nicht wusste, übrigens nicht. Exhibitionismus
gilt
irgendwie
nur für Männer.
Aber gut, das sind Spezialfragen. Da habe ich mir nur gedacht, mein Grundrecht auf, ich darf mich irgendwo ausziehen, kann ich aber nicht überall umsetzen, weil es gibt Menschen, die das jetzt nicht so dolle finden. Aber da, in so einem ganz blöden alltäglichen Fall, ja, tanzt eine Frau in einem transparenten Oberteil auf dem Autobahnparkplatz rum, sind wir bei Artikel 2 des Grundgesetzes. Irre, oder? Also wie so Alltagskrempel sofort an ganz grundsätzliche Fragen rührt.
Aber das finde ich auch das gerade das Interessante an diesem Artikel 2. Herr Wieland hat es schon gesagt, eigentlich deckt es alles ab.
Ah ja, aber guck mal, jeder darf tun, berufen, was er will. Das lernen wir doch schon in frühester Kindheit in der Kita oder von unseren Eltern, dass das natürlich nicht geht.
Nur, und das ist ja auch die Einschränkung hier in Artikel 2, solange man andere in ihrer persönlichen Freiheitsentfaltung dabei nicht verletzt. Und
da kann ich als dreijähriges Kind gegen meine Eltern klagen, weil die mich um 19 Uhr ins Bett stecken wollen. Ich will aber noch was malen.
Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung.
Ja, absolut. Aber du siehst, wie tricky das alles ist. Man kann letztendlich mit Verlaub, aber jeden Magenwind, den jemand lässt, kann man zu einer Grundrechtsfrage machen.
Das stimmt.
Gut, genau. Spezialfrage.
Ich glaube auch. Aber du siehst natürlich, theoretisch ist es durchaus eine Frage, die sich damit eben auch begründen lässt oder eben zumindest auch diskutieren lässt in diesem Fall.
Wolltest du mir das mit dem Sittengesetz nicht noch erklären?
Das kommt jetzt. Ich wusste nämlich schon so ein bisschen, dass du
es gibt so Begriffe, da kann man einfach nicht.
Und ich habe mich nämlich auch gefragt, was ist denn eigentlich das Sittengesetz? Das klingt für mich so ultra alt.
60er Jahre.
Das klingt für mich nach Moral, nach diesem anständigen Walten, was keine schlechten Werte sind, um Gottes Willen.
Aber
Sitte, das ist, glaube ich, ein Begriff, mit dem wir uns heute nicht mehr allzu häufig beschäftigen. Und weil ich das Ganze nicht so richtig einordnen konnte, habe ich einfach jemanden gefragt, der es kann. Da kommt nämlich nochmal Joachim Wieland ins Spiel. Mhm. Und der hat mir über das Sittengesetz Folgendes verraten.
Das Sittengesetz ist ein schwieriger Begriff. Man kann das eigentlich nur erklären aus der Entstehungszeit des Grundgesetzes 1948, 1949. Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Herrschaft hatte man das Gefühl, man muss auch den Gesetzgeber binden an höheres Recht und hat dann versucht, durch einen Rückgriff auf sogenanntes Naturrecht, wie es der christlichen Religion etwa eigen ist, den Gesetzgeber zu beschränken. Die einzige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sich auf das Sittengesetz berufen hat, war eine Entscheidung in den späten 50er Jahren, wo man gesagt hat, die Strafbarkeit homosexueller Betätigung, die wird vom Sittengesetz gerechtfertigt. Und das sieht man heute doch allgemein als eine Fehlentscheidung an. Und man hat das Gefühl, dass es eigentlich kein Sittengesetz im rechtlichen Sinne gibt. Das mögen ethische Dinge sein, aber nichts, was man als Jurist handhabbar machen kann.
Da war ich ja gar nicht so weit von entfernt, wie ich finde.
Ja, es ist dann so gefühltes tut man oder tut man nicht. Ne? Also immer wenn Eltern hilflos werden, sagen sie, das tut man nicht. Und auf jeden Fall glaube ich sehr, sehr flexibel. Das, was wir vor 50, 60, 70 Jahren als Sittengesetz betrachtet hätten, würden wir heute. Wobei ich habe das Gefühl, es gibt so ein leichtes Comeback von diesen Soft Laws, wie der Amerikaner sagt, also von den ungeschriebenen Gesetzen, so von wegen was sich gehört, Anstand ist ja so, jeder Demut, also Kram auch so quasi halb religiös. Also es ist nicht so, dass wir das Sittengesetz hinter uns gelassen hätten, es ist einfach nur neu oder aktualisiert, retro.
Ich glaube, das ist auch wieder ein Begriff, der quasi mit der Zeit sich auch einfach verändert. Was damals unter Sitte verstanden wurde, Herr Wieland hat das Urteil mit der Homosexualität angesprochen, das wäre heute nicht mehr der Fall, dass darüber diskutiert wird.
Sind Sitte und Anstand ein und dasselbe? Nee, eine Sitte ist schon irgendwie schon, hat schon viel so die Sittenpolizei, das hat schon alles, was im weitesten Sinne mit Sexualität zu tun.
Klingt so, ne?
Anstand ist dann eher so, meint dann auch so gutes Benehmen oder solche Sachen. Ich finde das übrigens einen ganz entscheidenden Schritt, dass die Sitte nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil das natürlich im massiven Gegensatz zu Menschenwürde, freier Entfaltung und so weiter. Ja, und Homosexualität wurde lange Zeit als Krankheit oder irgendwie sonst was behandelt. Das zeigt schon eine deutliche Entwicklung. Und auch was zum Beispiel Ehegeschichten angeht, so was weiß ich, wenn die Frau im vergangenen Jahrhundert arbeiten wollte, dann musste der Mann seine Zustimmung geben. Oder häusliche Gewalt war legitimiert, weil der Mann der Chef war. Das lässt sich ja auch aus diesem Sittenkrempel alles ableiten. Insofern zeigt das eben auch, dass dieses Grundgesetz so eine gelebte, praktische Aktualisierung immer wieder erfährt. Könnte man das jetzt da rausstreichen? Wenn jetzt der Bundestag mit 2/3 Mehrheit beschließen würde, wir streichen jetzt einfach nur das Sittengesetz raus aus Artikel 2, wahrscheinlich, aber ist nicht groß genug, als dass sich da jemand dran reibt.
Ich glaube nicht, dass es auf der Prioritätenliste steht.
Ja, zumal es nicht juristisch einklagbar ist.
Und dadurch, dass es eben auch quasi so ein wandelbarer Begriff ist, ließ es sich ja auch einfach umdeuten. Mhm. Das haben wir ja auch hier wieder, es ist wieder der Fall, das lässt sich alles sehr weit interpretieren und dann eben auch eben das Sittengesetz, wo es nicht so richtig definiert ist. Und ich hätte gerne mal einen Begriff in diesem Grundgesetz, wo mir der Gesprächspartner nicht antwortet mit, oh, das ist jetzt aber schwierig zu sagen. Ich bin gespannt, ob wir das noch hinkriegen.
Nein.
Aber wir schauen erstmal weiter, denn Artikel 2 hat auch einen Absatz 2 und in dem steht Folgendes drin.
Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Ich würde sagen, gleiches Spiel wie eben. Wir gehen das einfach mal Schritt für Schritt durch und wir gehen über alle Begriffe drüber, wo wir irgendwie ein bisschen stolpern. Und vielleicht erstmal die Frage an dich. Was verstehst du unter diesem Absatz?
Ich meine, sowas wie ein Konstruktionsprinzip zu erkennen, dass viele gerade dieser ersten 19 Artikel so zwei Seiten haben. Also auf der einen Seite beschreiben sie dein Recht, freie Entfaltung seiner Persönlichkeit oder vulgo, ich kann tun und lassen, was ich will. Auf der anderen Seite aber die Freiheit der Person ist unverletzlich. Das bedeutet natürlich auch, es gibt Grenzen. Andere können sich durch ihre freie Entfaltung nicht so frei entfalten, dass sie mich einschränken. Also tatsächlich Recht auf der einen Seite, Pflicht auf der anderen Seite, wobei es hier nicht als Pflicht formuliert ist, sondern letztendlich das Recht und hier steht ja körperliche Unversehrtheit. Interessanterweise steht da nicht psychische, seelische oder sowas Unversehrtheit. Bisschen heikel, aber Unversehrtheit bedeutet ja, andere sollen die Finger weglassen von mir. Die dürfen mir nicht wehtun, egal in welcher Form. Und das ist ja eher fast eine Pflicht für die anderen. Die Freiheit der Person, da sind wir jetzt wieder bei der Frage aus Folge 1. Ne? Darf ich jemanden in den Knast sperren? Damit nehme ich ihm seine Freiheit. Und dann sind wir bei dem nächsten Punkt, körperliche Unversehrtheit. Wie definieren wir das denn mal wieder? Da kommt doch bestimmt wieder ein Verfassungsexperte von euch und sagt, kommt drauf an. Weil körperliche Unversehrtheit sind wir bei dem ganz praktischen Fall. Deutsche Umwelthilfe klagt gegen Feinstaubbelastungen auf bestimmten vielbefahrenen Straßen in Deutschland. Ich habe als Bürger das Recht auf Unversehrtheit, wenn zu viele Autos, zu viele Rußpartikel in die Luft pusten und das für meine Atemwege nicht gut ist, wird meine körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt, ohne dass ich was dagegen tun könnte. Dann muss der Staat tatsächlich Fahrverbote aussprechen, Autos verbannen oder Grenzwerte hochsetzen.
Da sieht man ja tatsächlich auch, wie aktuell das immer wieder sein kann. Aber du hast das eben schon angesprochen. Hier steht zum Beispiel, die körperliche Unversehrtheit von der psychischen Unversehrtheit ist dort erstmal gar nichts zu lesen. Aber in den Landesverfassungen beispielsweise ist auch immer das Recht auf Gesundheit nochmal explizit genannt, was ja hier so gar nicht drin steht. Mhm. Also das sind irgendwie auch nochmal zwei Paar Schuhe, die dann nochmal sehr unterschiedlich behandelt werden können.
Und was ich total zumindest mal problematisch finde, ist, dass ich als Individuum, ich kann 5 Schachteln Zigaretten am Tag rauchen und damit meiner körperlichen Unversehrtheit, doch gewissen Schaden zufügen. Ich darf das, aber du als Staat dürftest mir nicht mal eine Zigarette ins Gesicht blasen, siehe Nichtraucherverordnung und. Das heißt also, meine Freiheit, mich selber zu zerstören, egal mit was auch immer, ich kann ja auch 17 Marathons im Jahr laufen und meine Knie damit ruinieren, mein Recht, mich selbst kaputt zu machen, habe ich, du hast es nicht.
Genau, es sind Rechte, die dir vom Staat gewährt werden, also du hast gegenüber dem Staat dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit oder auch, das steht ja ganz am Anfang, das Recht auf Leben. Und das bedeutet ja zum einen, dass sich der Staat nicht töten darf. Hier gibt es in Deutschland keine Todesstrafe. Darüber werden wir auch in diesem Podcast noch einmal genauer sprechen. Es geht aber auch zum Beispiel darum, dass dich der Staat aktiv davor schützen muss, getötet zu werden von anderen. Also nicht nur aktiv, der Staat darf dich nicht töten, sondern auch, er hat eine gewisse Schutzfunktion, um zu verhindern, dass du von anderen getötet wirst.
Wo beginnt denn mein Leben? Und da zum Beispiel sind wir bei einer ganz interessanten Frage, siehe Abtreibung, wo wir immer dachten, das Thema ist doch eigentlich schon erledigt und da kloppen sich nur noch die Amerikaner. Aber nein, gerade in konservativen, vor allem in katholischen Kreisen ist das ein Riesenthema. Wie wir wissen, auch seit vielen Jahren Papst und Vatikan. Und die definieren Leben halt so in dem Moment, wo Mann und Frau Zelle sich vereint haben, ist das Leben da. Das verbietet Abtreibung, weil das, was abgetrieben wird, sind die vereinigten und schon mehrfach geteilten Zellen. Bis zu welcher Größe wollen wir jetzt mal nicht ins Detail gehen. Oder ist das Leben erst das, was, ich sage mal, wenn es geschlüpft ist, wenn es an der frischen Luft ist? Oder gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter zurück und gucken an, was sich mit dieser neuen Schere, CRISPR-Dings da, also wo man die DNA relativ präzise auseinanderschneiden kann und sowas, dann sind das ja gar nicht mehr die vereinten Zellen, an denen ich rumfummle, sondern es ist deine Erbbotschaft, meine Erbbotschaft, darf man das eigentlich auch? Und ich glaube, hier sind wir an einem Punkt, wo die technologische Entwicklung, das Grundgesetz, das ja auch schon 70 Jahre alt ist, einfach überholt hat, weil es gibt jetzt bestimmte Möglichkeiten der Medizin, der Biologie, der was weiß ich was alles, Big Data und so weiter, die haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes beim besten Willen sich nicht vorstellen können. Und da wird man nachsteuern müssen, weil ich denke, mit dieser Definition, jeder hat das Recht auf Leben, schon verdammt schwierig, damit alles abzudecken, was da noch auf uns zukommt.
Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht an diese hoch entwickelten Technologien denken. Du hast es eben schon angesprochen, das Konfliktthema Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Das ist ja gerade aktuell auch ein Thema, wo wir auch auf Bundesebene immer wieder darüber diskutieren mit Paragraph 219a. Mhm. Und ich habe auch mit Joachim Wieland darüber gesprochen. Und ich habe mit Joachim Wieland eben auch über dieses Konfliktpotenzial dieser Verfassungsgüter gesprochen eben. Wir haben zum einen das Recht auf Leben und da ist natürlich die Frage, gilt das für das Kind auch? Wir haben aber gleichzeitig auch zum einen die persönliche Freiheitsentwicklung der Mutter und natürlich auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das sollte man natürlich nicht verheimlichen, eine Schwangerschaft und eine Geburt bergen durchaus ein gesundheitliches Risiko.
Ein Schwangerschaftsabbruch auch.
Genau. Und jetzt ist natürlich hier der Konflikt. Wie stehen diese Grundgesetze gegenüber? Und daraus resultiert zum Beispiel auch diese Art Kompromisslösung, die wir hier in Deutschland aktuell handhaben. Schwangerschaftsabbruch ist zwar grundsätzlich illegal, aber eben unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Also es darf nur bis zur 12. Woche geschehen. Es darf nur nach einem Beratungsgespräch passieren. Und das ist quasi ein direkter Kompromiss, der eben aus diesen kollidierenden Grundsätzen tatsächlich auch resultiert.
Und da finde ich die ganze Weisheit auch der Verfassungsrichter oder der Rechtsprechung zu sagen, dieser Konflikt ist am Ende nicht vom Recht lösbar, sondern wir gestehen der Mutter oder der Schwangeren das Recht zu, da über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Und das ist es ja in letzter Konsequenz. In letzter Konsequenz entscheidet die Frau und sie bleibt straffrei, wenn sie sich für einen Abbruch entscheidet. Und das ist gut so.
Gehen wir mal etwas weiter. Wir haben hier nämlich auch noch das Recht auf Freiheit. Wir haben in Episode 1 schon mal über den Freiheitsentzug gesprochen. Da ging es um die lebenslängliche Freiheitsstrafe. Und hier geht es eben um das Recht auf Freiheit. Das bedeutet zum einen, ich darf nicht weggesperrt werden, außer es gibt tatsächlich einen gewissen Grund. Da steht es ja auch aufgrund eines Gesetzes oder eben zum Beispiel auch einer Verfehlung, eben weil ich eine Straftat begangen habe. Das klingt jetzt erstmal ganz einfach. Herr Wieland hat mich aber auch hier wieder auf ein Konfliktpotenzial hingewiesen.
Die Freiheit der Person ist gewissermaßen der Schutz dafür, dass man gefangen genommen oder gefangen gehalten wird. Das spielt im Moment in der Diskussion eine Rolle, ob man abgelehnte Asylbewerber vor der Abschiebung längere Zeit festhalten darf. Das greift in deren Grundrecht auf Freiheit der Person ein. Es darf nur von einem Richter angeordnet werden und es darf auch nur sehr begrenzte Zeit praktisch angeordnet werden, weil man dem Asylbewerber keine Straftat vorwirft, sondern ja nur versuchen will, dass man ihn wirksam ausweisen kann.
Also eine sehr aktuelle und auch eine sehr emotionale Debatte. Was sagst du dazu?
Ja, das kann man nur unterstreichen, dass das eine sehr emotionale Debatte ist. Ideal wäre es ja, wenn man sich an allen Stellen, wo es um Freiheit oder Nichtfreiheit geht, an geltendes Recht oder geltende Gepflogenheiten halten würde. Und als gelegentlich besorgter Bürger wundere ich mich zum Beispiel, dass verurteilte Straftäter Monate oder Jahre lang durch die Gegend rennen, weil Plätze im Gefängnis fehlen. Ich weiß, das hat jetzt hiermit gar nicht so ganz direkt was zu tun, aber am Ende doch. Weil, wenn ich auf der einen Seite die Freiheit der Person um jeden Preis verteidige, dann möchte ich auf der anderen Seite auch das Durchsetzen von Recht verteidigt wissen. Das heißt, die einen rennen frei rum, obwohl sie das gar nicht dürfen oder sollten nach geltendem Recht. Die anderen werden dahin gesperrt, Transitzentren, obwohl das auch nicht dürfte. Und ich würde mich so freuen, wenn beide Seiten irgendwie respektiert würden. Und ich habe das Gefühl, mit so ganz praktischen Erwägungen, ja, haben wir gerade keine Zeit, keinen Platz und muss ja sowieso. Also mit so einem sehr archaischen Pragmatismus werden so Grundrechte ausgehebelt.
Ich möchte noch eine andere Debatte anstoßen. Wir haben eben schon über die Ankerzentren gesprochen. Es gibt aber auch noch eine Debatte, da hat der Artikel 2 noch eine ganz andere Tragweite.
Lars Koch wird zur Last gelegt, am 26. Mai 2016 mit Hilfe eines Luftlenkkörpergeschosses ein Passagierflugzeug abgeschossen und damit 164 Menschen getötet zu haben.
Ein Terrorist entführte eine Passagiermaschine. Er wollte sie mitten in ein Fußballstadion stürzen lassen. Er hat abgewogen. Das Leben von 164 unschuldigen Menschen gegen das Leben von 70.000.
Der ein oder andere Hörer erinnert sich vielleicht noch, das war ein Auszug aus dem Trailer Ihr Urteil, einem Film, der im Jahre 2016 erschienen ist. Hast du den Film damals geschaut?
Nee, aber ich habe mich mit dem, ich gucke halt kein Fernsehen, weil ich so viel Podcasts höre von Detektor FM, hat man gar keine Zeit mehr dazu. Ich habe mich natürlich mit der Debatte vertraut gemacht und das hat mich total erinnert an die Zeit, als wir damals Wehrpflicht, als es die Wehrpflicht noch gab. Und es gab die Gewissensprüfung. Das heißt, wer in meinem Jahrgang, ich bin Jahrgang 64, also wer so, ich sag mal, Anfang der 80er Jahre nicht zur Bundeswehr wollte, aus welchen Gründen auch immer, musste diese Gewissensprüfung machen. Und da saß dann ein Gremium, natürlich aus älteren Herren, die bärbeißig aus der Wäsche guckten und die konstruierten genau solche Fälle. Steht ein Russe mit einer Handgranate vor einer Schulklasse. Also wir merken schon, ein aus dem Alltag gegriffenes Beispiel, pausenlos stehen Russen mit Handgranaten vor Schulklassen. Damals Kalter Krieg war das Feindbild natürlich Russe, heute wäre es ein islamistischer Terrorist. So, und sie haben zufälligerweise ihre Knarre bei sich, auch ein sehr alltäglicher Fall, und haben jetzt die Möglichkeit, den Russen mit der Handgranate zu erschießen und damit 30 blonden deutschen Kindern das Leben zu retten. Oder aber sie sind so ein Moralist und sagen, ich kann ihn nicht umbringen, und dann gefährden sie, dann bringen sie 30 Kinder um. Wie würden sie entscheiden? Man nennt das Ganze, glaube ich, Dilemma, weil so. Und ich glaube, hier sind wir bei einem sehr interessanten Punkt. Das Recht verbietet es, ein Leben gegen andere aufzurechnen. Wenn du es trotzdem tust und jetzt den Terroristen mit dem Flugzeug und dem Fußballstadion, jetzt mit der F-16, die du zufälligerweise im Vorgarten stehen hast, abknallst, würdest du dann tatsächlich richtig hammerhart bestraft werden? Und ich glaube, das ist dann die entscheidende Frage, wie würden die Gesetze mit diesem Fall umgehen? Wie wäre auch die öffentliche Meinung? Ja, du würdest natürlich womöglich als Held gefeiert, weil du den Russen, / Terroristen im Flugzeug, wen auch immer, 9-11 Terroristen unschädlich gemacht, anderes Wort für töten, hättest. Du wärst natürlich als Superheld gefeiert worden. Natürlich hätte es einen öffentlichen Druck auch aus der Politik gegeben. Okay, du musst bestraft werden, irgendwie symbolisch. Das lässt sich dann schon regeln mit einer sehr kurzen Haftstrafe, einer Bewährungsstrafe, wie auch immer. Und das ist wieder so eine Kompromissgeschichte, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Ja, es ist zwar verboten, aber wenn du es tust, nicht so schlimm.
Du hast jetzt schon einige Punkte genannt, auf die möchte ich gleich eingehen. Vielleicht erst nochmal für unsere Hörer. Der ein oder andere wundert sich vielleicht, warum wir hier über ARD-Filme quatschen. Aber ich möchte kurz sagen, worum es in diesem Film ging. Nämlich, es war ein Soldat vor Gericht, der wurde oder sollte angeklagt oder verurteilt werden, weil er sich dafür entschieden hatte, ein Flugzeug abzuschießen, das als Terrorwaffe eingesetzt wurde und auf ein vollbesetztes Fußballstadion stürzen sollte. Und du hast eben schon einige Beispiele genannt mit dem Russen und der Handgranate. Und auch das ist wahrscheinlich ein sehr Unwahrscheinliches Szenario.
Seit 9-11 finden wir das Szenario nicht mehr ganz so unwahrscheinlich.
Und genau oder? Da möchte ich hin, weil genau nach 9-11 haben wir diese Debatte tatsächlich geführt. Wie würden wir entscheiden oder wie möchten wir es als Staat regeln? Und Joachim Wieland ordnet uns das Ganze nochmal kurz historisch ein. Wir haben vielleicht auch jüngere Hörer dabei, die sich an diese Debatte nicht mehr so genau erinnern können. Und deswegen nochmal hier Joachim Wieland.
Nach dem 9-11, nach dem Anschlag in Amerika, hat man in Deutschland darüber nachgedacht, was würden wir denn in einer solchen Situation tun? Und dann hat der Gesetzgeber das Luftsicherheitsgesetz verabschiedet. Darin war vorgesehen, dass als letztes Mittel ein Flugzeug, das als Waffe eingesetzt werden soll, auch abgeschossen werden darf, ohne Rücksicht darauf, dass da möglicherweise dann über 100 Menschen oder mehrere 100 Menschen drin sitzen, die sterben würden.
Ich glaube, das ist eine Frage, man will und man kann sie, glaube ich, gar nicht beantworten, oder?
Genau so ist es. Auf der anderen Seite, und das war ja auch das große Verdienst dieses Filmes, wie würden Sie entscheiden, dieses Dilemma einfach erstmal hinzulegen und den Menschen zu fragen, so macht euch dazu einen Gedanken. Ich würde es jetzt nochmal weiterführen, dasselbe Dilemma oder ein ähnliches Dilemma haben wir jetzt beim autonomen Fahren. Also das Auto, das allein gesteuert wird von einer Software, kann jetzt, wieder ein konstruierter Fall, entscheiden, überfahre ich die Oma auf dem Zebrastreifen oder das Kind auf dem Bürgersteig. Da sagt jetzt der Pragmatiker, naja, das Kind hat ja noch ein paar Lebensjahre vor sich, das erfindet vielleicht dann irgendwann Google oder schafft sonst ganz viele Arbeitsplätze oder wird Nobelpreis. So, und Oma, komm, die hat es auch schon hinter sich, die hat ein schönes Leben gehabt. Na, natürlich kannst du das Alte nicht gegen das junge Leben aufrechnen. Und natürlich bist du hier genau in so einer Dilemmasituation. In diesem Fall noch mit dem Zusatzprickel, dass wir hier über eine Software richten, aber am Ende natürlich auch denjenigen, der die Software programmiert. Das heißt, aus diesen Dilemmasituationen, wenn wir niemals rauskommen, geht interessanterweise immer mit Technologie einher. Ne? Also das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das ist total interessant, dass in vielen Ländern der Welt es heißt, ihr bescheuerten Deutschen, ihr macht aus diesem Dilemma schon wieder so eine Riesenfrage. Und natürlich schützt man das jüngere Leben, muss man noch lange nicht drüber nachdenken. Und Ich muss da jetzt mal so ganz patriotisch auch für mich persönlich sagen, ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland diese Fragen über den Wert des Lebens, über Abwägung, über Bestrafung, über solche Entscheidungen, dass wir die führen. Das ist nicht nur ein Akademiker-Philosophenspaß, sondern ja, wir diskutieren, wir haben den Luxus, wir leben in Umständen, wo wir letzte Fragen solcher Art diskutieren sollen, sondern ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir hier sehr viele schlaue Professoren, aber auch ganz einfache Menschen haben, die sich darüber Gedanken machen. Toll.
Und tatsächlich, gerade in dem expliziten Fall, das ja auch in diesem Film behandelt wird, es ist eine sehr, sehr lange Debatte. Damals wurde dann entschieden, es ist erlaubt, ein solches Flugzeug eben abzuschießen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann aber gesagt, halt stopp, das geht so nicht. Und das ist eben nicht zulässig. Was das Bundesverfassungsgericht allerdings nicht getan hat, ist, eine Empfehlung abzugeben, was man denn dann tun soll. Und deswegen haben wir nach wie vor immer noch keine Lösung. Und ich könnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie sie aussehen soll. Aber aktuell ist das ein Fall, der hier absolut offen ist. Es wäre eine Einzelfallentscheidung und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wer ist überhaupt gerade in der Verantwortung. Aber nach wie vor gilt natürlich, man wiegt immer das eine Leben gegen das andere auf und man muss dann entscheiden, die haben diese persönlichen Freiheitsrechte, sie könnten theoretisch noch selber etwas tun in der Situation, die Menschen im Flugzeug. Und diese Option würde ihnen genommen und gleichzeitig das Recht auf Leben, aber auch das Recht auf Leben der Menschen im Stadion. Also eine sehr verzwickte Lage, für die wir heute einfach exakt keine Lösung haben.
Ich finde den Punkt ja sehr interessant. Es gibt ja immer einen Menschen, der am Ende den Russen erschießen oder das Passagierflugzeug abschießen. Also einer muss die Entscheidung treffen. Und am Ende ist dem vielleicht die Gesetzeslage gar nicht so wichtig. Am Ende hat der ja auch ein Gewissen, egal in welche Richtung das jetzt entscheidet. Und der eine sagt, und da sind wir bei Max Weber, Zweckrationalismus gegen Wertrationalismus. Also der eine ist der ganz prinzipientreue und sagt, ich darf nicht töten und lässt dann halt das Flugzeug weiterfliegen oder den Russen seine Handgranate schmeißen. Und der andere denkt, einen Schritt weiter über den reinen Wert hinaus, was bewirke ich, was bezwecke ich mit meiner Entscheidung? Und es gibt für beides gute Gründe. Und am Ende wird, glaube ich, kein Mensch, der auf so einen roten Knopf drücken muss, sich nochmal schnell einen Gesetzestext durchlesen, sondern der fragt sein Herz oder seine Seele oder was auch immer. Und das finde ich so spannend daran, gerade an dieser Konstellation, bei der Software dann interessanterweise nicht mehr. Aber am Ende kannst du noch so viele Gesetze schreiben. Es geht darum, wie Menschen in solchen Stresssituationen reagieren.
So war es ja dann auch bei Lars Koch, unserem Protagonisten. Und der hat ja auch gesagt, ich musste mich entscheiden und habe mich nun halt so entschieden. Und die Zuschauer durften
möchtest
ja dann...
Möchtest du darüber ein Urteil fällen, ob das richtig oder falsch ist?
Möchte ich nicht.
Nee, ne?
Aber zahlreiche Zuschauer haben es getan. Sie durften darüber entscheiden, ob Lars Koch freigesprochen wird oder nicht. Hast du verfolgt, wie es ausgegangen ist?
Er hat den Freispruch, glaube ich, ne?
Das ist richtig. Und zwar einen relativ deutlichen Freispruch. Ich habe mir die Zahlen vorher mal rausgesucht. Und zwar haben in Deutschland 13,4% für schuldig plädiert und sagenhafte 86,9% für nicht schuldig. Und die Ergebnisse in Österreich und der Schweiz waren, ich glaube, in Österreich sogar punktgenau und in Schweiz etwas verschoben. Ich glaube, da waren etwas mehr Leute für schuldig. Aber im Großen und Ganzen war das ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Und das hat ja dann auch für viel Kritik gesorgt, weil es eben nur schuldig und nicht schuldig gab, aber zum Beispiel nicht die Option schuldig, aber nicht schuldfähig, das jetzt zwar für schuldig besprochen wird, aber straffrei ausgeht. Das wurde ja damals dann von vielen Juristen auch kritisiert. Also man sieht doch hier, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Und man muss natürlich auch sagen, das ist dann eine rein emotionale Entscheidung, ob das tatsächlich im juristischen Falle genauso ausgehen würde. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Wenn du jetzt nochmal in der Lage wärst, wie hättest du dich denn entschieden? Kannst du das sagen?
Jetzt als Abstimmer oder als Lars Koch?
Als Abstimmer. Ich glaube, als Lars Koch werden wir hier zu keinem Ergebnis kommen.
Ist für mich eine Frage der Perspektive. In dem Moment, wo nahe Angehörige, meine Frau, meine Kinder im Flugzeug gesessen hätten und dieser Mensch hätte meine Familie oder Teile meiner Familie umgebracht, dann hätte es von mir schon sehr viel Dalai Lama-hafte Größe erfordert, um zu sagen, zur Rettung der Menschheit finde ich es richtig, was er gemacht hat. Das heißt, aus dieser Perspektive des Angehörigen kann ich durchaus verstehen, dass man dann Verfassungsklage oder alles Mögliche versucht, um Genugtuung, was ich schwierigen Begriff finde, aber ich kann ihn nachvollziehen, bekomme als unbeteiligter Bürger, der einfach nur mal so, ich sag mal so im Computerspielmodus sagt, ja oder nein, hätte ich natürlich für Freispruch plädiert. Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ich vor der Entscheidung, wenn ich Lars Koch gewesen wäre, hätte ich mir für meine Entscheidung auch einen Freispruch gewünscht. Das ist also klassisches Projektionsdenken. Wenn ich mal in so einer Klemme stecke, möchte ich auch einen Freispruch. Deswegen entscheide ich so.
Das würde ich sagen, ist doch ein nettes Schlusswort für unsere Debatte.
Genau, der Egoismus ist immer der beste Berater in Rechtsfragen.
Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Also in Artikel 2 geht es um die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die deckt sofern erstmal alles ab, solange ich damit anderen nicht schade. Der Staat darf mir nicht das Leben nehmen und muss es schützen. Außerdem darf er dem Menschen nicht einfach die Freiheit nehmen, es sei denn, es gibt einen triftigen Grund. Dass das nicht alles so einfach ist, zeigen unsere Beispiele auch. Und auch in der nächsten Folge wollen wir uns wieder mit den Grundsätzen und vielleicht auch Problemen in dieser Verfassung beschäftigen. Wer mitgezählt hat, der kann sich schon denken, in der kommenden Folge sprechen wir über Artikel 3. Hajo, du hast es gerade vor dir liegen. Worum geht's?
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 1, 2, 4, 7 Worte klingt so einfach und ich kann nur versprechen,
das wird es nicht. Ich freue mich jedenfalls drauf. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Rabea Schlutz.
Ja, und ich sag nur, wir sind in bester Verfassung, um auch Artikel 3 kurz und klein zu diskutieren.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.